Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mehr als 30 Jahre lebte die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette im Untergrund, bis sie vor 2 Wochen festgenommen wurde. Sie gehört zur sogenannten dritten Generation der Rote Armee-Fraktion, die unter anderem 1991 für den Mord an Detlef Carsten Rohwedder, dem damaligen Präsidenten der Treuhandanstalt, verantwortlich ist. Nach ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub wird weiterhin gesucht. Plötzlich sind die Mediatheken wieder voll mit Filmen und Dokumentationen über die RAF, die sich 1998 auflöste und deren bekannteste Gesichter bis heute die von Ulrike Meinhof, Andreas Bader und Gudrun Enslin sind. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass von diesem Trio eine pop- und medienkulturelle Faszination ausging, die in Teilen bis heute nachwirkt, obwohl sie für zahlreiche Morde und Anschläge verantwortlich sind und die Bundesrepublik bis in die 90er Jahre hinein terrorisiert haben. Selten, so formulierte es mal ein Historiker, ist so viel über so wenige geschrieben worden. Darüber habe ich mit dem Historiker und Journalisten Sven-Felix Kellerhoff gesprochen, Autor des Buches Eine kurze Geschichte der RAF. Ich habe Sven-Felix Kellerhoff gefragt, ob er eine Erklärung dafür hat, warum das so ist.
Tatsächlich geht eine Faszination von der RAF aus und das hat natürlich etwas zu tun mit einer imaginierten David-Goliath-Situation. Das ist ja schon das, was Heinrich Böll in einem, wie ich denke, sehr unglücklichen Text in die Formel gepackt hat, 6 gegen 60 Millionen. Es waren nie nur 6 RAF-Terroristen und längst nicht alle 60 Millionen Bundesbürger waren sozusagen auf der Jagd nach diesen Terroristen. Es ist so eine David-Goliath-Situation. Es ist der Anspruch dieser anarchistischen Linksextremisten, die Gesellschaft in einen Volkskrieg zu verwickeln. Das hat Andreas Bader ja im Januar 1972 auch in einem Brief an die Nachrichtenagentur dpa so genau formuliert und mit seinem Daumenabdruck beglaubigt. Und daher kommt, glaube ich, viel von dem, was jedenfalls nachdem die direkte Gefährdung durch RAF-Anschläge nun tatsächlich und hoffentlich auf Dauer verschwunden ist, noch geblieben ist davon.
Aber trotzdem, können Sie sich das erklären, warum das aufgegangen ist? Diese Mythenbildung ging ja durchaus auch von den Gründern der RAF aus und wurde offensichtlich ja auch bereitwillig weitergetragen, und zwar auch von einer intellektuellen Szene in Deutschland.
Absolut. Die intellektuelle Szene, zumindest die linksliberale bis linkintellektuelle Szene, hat in sehr weiten Bereichen sympathisiert mit einer imaginierten Vorstellung von der RAF, von aufrechten, teilweise Robin Hoods, die gegen das böse System kämpfen. Nun ist es so, dass die Bundesrepublik sicherlich wahnsinnig viele Fehler hatte und hat und vieles kritikwürdig war, aber für einen solchen Generalangriff, wie ihn die RAF über 28 Jahre hinweg vollführt hat gegen diese Gesellschaft und gegen ihre Prinzipien, da gab es eben doch keinen Grund. Und das muss man sich klar machen. Ich spreche ja davon, dass der Kampf der RAF gegen die Bundesrepublik ein Amoklauf gegen den Rechtsstaat ist. Der Rechtsstaat hat Grenzen, der Rechtsstaat ist nicht perfekt, wirklich nicht. Aber er ist das beste Instrument, das wir haben. Und wir sollten nicht aufgrund von berechtigten Unzufriedenheiten und Zweifeln an einzelnen Entscheidungen in einen Generalkampf gegen diesen Weg eintreten.
Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass der Rechtsstaat, von dem Sie gerade gesprochen haben, zumindest 1977 da durchaus auch an seine Grenzen kam.
Tatsächlich, der Rechtsstaat gerät 1977 an Grenzen. Es ist dann ein Gesetz wie das Kontaktsperregesetz, das nach der Entführung von Hans-Martin Schleyer es tatsächlich ermöglicht, zum ersten Mal RAF-Häftlinge total zu isolieren. Das hat es bis dahin ja eben nicht gegeben, im Gegensatz zu dem, was RAF-Anwälte und Sympathisanten verbreitet haben. Und das ist tatsächlich auch fragwürdig gewesen. Es war ein Akt des Notstandes. Notstandsmethoden sind immer fragwürdig. Man muss sie immer im Nachhinein beurteilen, ob sie angemessen gewesen sind. Helmut Schmidt als damaliger Bundeskanzler hat natürlich dann auch Glück gehabt, dadurch, dass die Entführung der Landshut ohne Opfer auf Seiten der Geiseln, mit Ausnahme des ermordeten Flugkapitäns Jürgen Schumann, abging, führte dazu, dass er gewissermaßen als der Repräsentant des siegreichen Staates dastand und keine sehr kritische über Prüfung der Geschehnisse 1977 stattfand im Bundestag in einem Untersuchungsausschuss zum Beispiel, sowas gab es da ja nicht. Also da hat Helmut Schmidt sicherlich Glück gehabt. Da hätte man auch durchaus kritische Punkte sehen können. Und wenn es wieder eine solche Herausforderung geben sollte, müsste wieder ein verantwortlicher Politiker oder eine verantwortliche Politikerin natürlich diese Entscheidungen treffen. Das kann man auch durch kein Gesetz im Vorhinein irgendwie in Formen fassen, in rechtliche Formen. Es ist dann tatsächlich eine Frage, welche Verantwortung übernimmt der oder diejenige verantwortliche Person und schafft diese Person es, dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Was können wir über, wenn wir uns die Geschichte der RAF anschauen, eigentlich über die Geschichte der Bundesrepublik lernen?
Also gerade für die Geschichte der Bundesrepublik taugt die Geschichte der RAF relativ wenig. Denn wenn man sich vorstellt, es geht 1970 wirklich los. Der linke Terror beginnt natürlich schon ein bisschen früher. Wir haben den Gott sei Dank misslungenen Brand- und Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin am 9. November 1969 aus der Gruppe Kunzelmann heraus. Aber so richtig los geht es mit der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader. Und das ist eine Zeit, in der nun tatsächlich ein ehemaliger Exilant Bundeskanzler ist, in dem zum ersten Mal eine tendenziell linksliberale Regierung aus SPD und FDP regiert. Das ist also eine Phase, die man ganz allgemein eher als Reformphase bezeichnen kann. Und ausgerechnet in diesen 70er Jahren, in der also komplett SPD-Politiker die wesentlichen Funktionen des Staates innehaben, zusammen mit FDP-Politikern, Innenminister waren ja immer FDP-Politiker, ausgerechnet in dieser Zeit schlägt sozusagen die RAF zu. Das ist schon ein wenig überraschend.
Wenn wir jetzt nochmal von der ersten Generation und dem, das sage ich jetzt bewusst, ein bisschen flapsig Posterboy Andreas Baader zur dritten RAF-Generation schauen, die im Untergrund ja fast spießig und kleinbürgerlich offensichtlich gelebt hat oder vielleicht auch noch lebt. Wie erklären Sie sich das eigentlich, diese Diskrepanz?
Diese Diskrepanz ist nicht so groß, wie wir sie auf den ersten Blick finden, denn alle illegalen Terroristen haben durchaus bürgerlich gewohnt. Also zum Beispiel die Bombenwerkstatt der ersten RAF-Generation, in der vor allem im April und Mai 1972 die Sprengkörper für die Mai-Offensive entstanden sind. Das war ein Luxus-Apartment in der Inheidener Straße in Frankfurt. Übrigens nicht weit entfernt von einem anderen Haus, in dem 1984 die erste Generation der dritten RAF-Generation oder die erste Gründung der dritten RAF-Generation festgenommen wurde, darunter Ernst Volker Staub. Also es gibt da teilweise tatsächlich reine Zufälle, die aber interessant sind. Auch die zweite Generation, Mohnhaupt Klar, hat durchaus in der Illegalität sich ein zumindest äußerlich bürgerliches Leben gegeben, denn auf die Art und Weise fällt man weniger auf. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Burkhard Garwick in einem Bauwagen auf einem solchen Gelände einer Wagenburg in Berlin-Friedrichshain lebt. Erst als ich die Fotos gesehen habe, schien mir das doch eine mögliche Erklärung für sein Untertauchen. Ansonsten hätte ich tatsächlich damit gerechnet, dass er so ähnlich lebt wie Daniela Klette, nämlich in einem völlig unauffälligen Mietshaus. Ich bin an diesem Haus oft vorbeigekommen, es ist nicht weit entfernt von unserem Verlag, dem Axel Springer Verlag, wo ich arbeite. Da bin ich oft vorbeigekommen. Es ist ein völlig unauffälliges Sozial- schwieriges Milieu auf dieser Seite der Straße, der Sebastianstraße. Auf der anderen Seite sind teure Neubauwohnungen entstanden, also auch ein sicherlich spannungsreiches Milieu. Damit hätte ich eher gerechnet als mit so einer Wagenburg.
Würden Sie sagen, dass die Logik der RAF aufgegangen ist insofern, als dass es da doch einen sehr starken Fokus auf die Täter gibt?
Es gibt einen sehr starken Fokus auf die Täter. Es gibt bis heute keine Gedenkstätte für die über 30 Opfer, die ja auch zum allergrößten Teil Polizisten, US-Soldaten und Zivilisten sind und eben nicht irgendwelche Großkopfern, die man auch nicht erschießen darf, aber bei denen man sozusagen noch annehmen könnte, dass sie für das stehen, was die RAF in ihrem Wahnsinn, in ihrem Amoklauf bekämpft hat. Das meiste waren tatsächlich ganz normale kleine Leute wie Sie und ich. Und es gibt keine Dokumentation dafür. Ich bin relativ engagiert dabei und habe publizistisch dafür geworben, dass man aus der zurückgekehrten Landshut ein solches Museum oder um die zurückgekehrte Landshut herum ein solches Museum begründet. Das steht leider zurzeit still, dieses Projekt. Ich bedauere das, ich fände das richtig und wichtig. Ich fände es aber übrigens auch richtig und wichtig, wenn wir ein entsprechendes Dokumentationszentrum für opferrechten Terrorismus, der ja auch nicht nur der NSU war, den kennen wir alle, aber es gab ja auch vorher rechte Terroranschläge, kreieren würden. Das muss ein getrenntes Museum sein oder eine getrennte Dokumentationsstelle. Es kann nicht derselbe Ort sein. Ich wäre aber sehr dafür, dass man so etwas begründet und dort dann auch dokumentiert für künftige Generationen. Ich habe es noch als Kind und Jugendlicher miterlebt, aber schon meine jungen Kollegen heute in der Redaktion der Welt wissen, es ist kein Vorwurf, rein gar nichts mehr aus eigenem Erleben über Polizeikontrollen und das Gefühl, in der Tagesschau abends zu hören, dass es wieder einen Anschlag gegeben hat.
Na, der Mythos RAF hat ja vielleicht auch dann tatsächlich dazu geführt, dass die Bedrohung des Rechtsterrorismus in Deutschland, die zahlenmäßig einfach viel, viel größer ist als der Linksterrorismus, dann doch immer eher, also zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, eher immer unter dem Radar lief.
Das ist eine Annahme, der man oft begegnet. Ich habe mir mal aus der Zeit der stärksten rechtsterroristischen Anschläge vor dem NSU, nämlich den 80er Jahren, als mehrere Gruppen um einen Herrn Busse und einen Herrn Röder aktiv waren.
Für den Anschlag auf dem Oktoberfest verantwortlich ist.
Ein Mitglied, Gernot Köhler, ist dafür verantwortlich. Inwieweit die Wehrsportgruppe selbst involviert war, ist eben leider nie nachgewiesen worden. Aber zum Beispiel war die Wehrsportgruppe Hoffmann verantwortlich für einen Doppelmord in Erlangen. Also das ist auch, weiß Gott, eine in jeglicher Hinsicht abzulehnende terroristische Organisation. Es gab dann auch noch weitere kleinere Gruppen, nicht so etwas lang andauerndes wie die RAF. Aber es hat viele Tote gegeben, viel zu viele. Und in der Tat, ich habe mir das angeschaut, die Urteile waren auch gegen diese Leute immer sehr hart. Da hat der Rechtsstaat seriös agiert. Er hat Mörder, anders als in der Weimarer Republik zum Beispiel, ganz anders, die von rechts kamen, genauso scharf und angemessen bestraft wie Mörder von links.
Glauben Sie, Herr Kellerhoff, dass der Geschichte der RAF jetzt doch noch etwas hinzuzufügen ist? Oder wird Daniela Klette ebenso wie Birgit Hogefeld eisern schweigen und der Mythos RAF bleibt genau das, ein Mythos?
Ich fürchte, dass die Omerta der RAF halten wird. Es hat ja nur 2, 3 ernsthafte Kronzeugen gegeben. Gerhard Müller, Karl-Heinz Ruland in den 70er Jahren und dann aus dem Kontext der in der DDR abgetauchten Terroristen der zweiten Generation, vor allem Susanne Albrecht, die viel gesagt hat. Und seitdem gibt es eben nichts. Das, was Verena Becker möglicherweise oder eben auch nicht gesagt hat, ist ja sehr umstritten in einer kurzen Phase, als sie wohl zusammengearbeitet hat mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Also ich rechne leider damit, dass wir da nicht mehr erfahren werden. Es ist einfach ein Gefühl des Herrschaftswissens oder des Wissensvorsprungs, den diese ehemaligen Terroristen haben. Und ich vermute, ohne es zu wissen, dass sie das genießen, dass sie mehr wissen als diejenigen, die sich damit beschäftigen, als Sie und ich. Und dass das ein gutes Gefühl für diese Leute bringt. Damit bleiben aber eben auch Taten leider Gottes unaufgeklärt.
Der Historiker und Journalist Sven Felix Kellerhoff über den Mythos RAF.